Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Mit diesem Wochenspruch möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen an diesem sonnigen Sonntag zu unserem Gottesdienst auf der Tannenhöhe. Herzlich begrüßen möchten wir in unserer Mitte Gerd Walter Buskies. Er ist der Europaleiter der KEB, das heißt Kinder entdecken die Bibel. Und er wird uns heute die Predigt halten und wir freuen uns und danken Ihnen ganz herzlich dafür. Wir singen jetzt zusammen das Lied Nummer 107. 107, Vater, ich will dich preisen. Ich lese jetzt den Psalm 46 als Schriftlesung. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaue die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Wir singen jetzt noch einmal ein Lied und sage gleich die Nummer, aber ich wollte noch sagen, beim Singen muss man den Mundschutz aufsetzen und sonst kann man ihn also wieder absetzen. Aber halt beim Singen müssten wir den Mundschutz tragen. Ich spreche ein Gebet. Herr Jesus, ja, wir preisen dich. Du bist unsere Zuversicht. Du bist unsere Stärke, unsere Kraft, unser Heil und unser Leben. Danke, Herr, dass deine Barmherzigkeit und Liebe wieder ganz neu und frisch für uns da sind. Danke, Herr, ja, dass wir in Freiheit den Gottesdienst feiern dürfen. Und wir bitten dich um deinen Segen dafür. Und auch überall, wo deine Leute sich treffen, auch im Geheimen, wir bitten dich um deinen Segen, um dein Nahesein. Herr, und so kennst du uns und siehst uns und weißt um unsere Gedanken, unsere Erwartungen. Herr Jesus, und wir warten auf dich, auf deine Worte. Danke, dass du uns beschenken wirst. Öffne uns das Herz. Gib Gnade zum Reden und Hören. Amen. Dann bitte ich jetzt Gerd Walter Buskies für die Predigt.
Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann, dass das immer noch so möglich ist und auch in diesem Sommer rechtzeitig die Restriktionen, die Grenzüberschreitungen verhinderten, wieder möglich sind. Es ist erst der zweite Gottesdienst, den ich seit letzten Oktober in Deutschland halten darf. Ich war gewissermaßen in der kleinen Schweiz gefangen. Aber schön, dass wir zumindest mal eine Pause haben. Hoffentlich bleibt es jetzt was länger. Ja, ich habe Ihnen wieder ein paar Dinge mitgebracht. Ich glaube, darauf hatte ich schon letztes Jahr hingewiesen. Fragst du dich, warum? Eine Verteilschrift für Kinder, ganz besonders jetzt in dieser Corona-Zeit. Als ich sie bestellt hatte, sagte mein Mitarbeiter mir, du bekommst die letzten 65 Exemplare. Wir müssen das dringend nachdrucken. Aber der Nachdruck kommt erst im Juli. Also, sie gehören zu den Privilegierten. Und dann habe ich ein neues Traktat mitgebracht, das sich ganz besonders an gläubige Kinder richtet. All das, was wir so erleben jetzt in dieser Zeit, das macht ja nicht nur Erwachsene besorgt, das kann auch Kindern Angst machen. Und da haben wir dieses Traktat herausgegeben, das sind so gewissermaßen 5 Angstkiller. Die sind noch besser als Tintenkiller. Ja, und was diese Angstkiller sind, da könnt ihr euch gerne bedienen und Sie können das gerne mal hier sehen. Das sind natürlich Bibelverse. Gibt es auch noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel hier eine CD oder DVD, soll ich besser sagen, mit einem Video über Onesimus oder was wir auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit erlebt haben, zumindest wo Kinder oft so zu Hause bleiben mussten, dass sie mehr Zeit hatten für Bibelkurse. Dies ist einer besonders für Teenager. Und was wir so machen in dieser Corona-Zeit, wo wir auf den ersten Blick gar nicht so viel machen konnten, das zeigt in unser Newsletter On Mission. Wir sind auf Mission, egal bei welchem Wetter und egal unter welchen Situationen. Ich habe gestaunt, gerade jetzt, wenn ich so auf das letzte Jahr zurückgucke, wie schnell unsere Mitarbeiter umgeschaltet haben. Die vorher gewohnt waren, so vor den Kindern direkt zu stehen, die wurden auf einmal Regisseure und fast möchte ich sagen, so Darsteller. Ja, hier sehen Sie auch ein Bild, wie unsere Mitarbeiter in Griechenland, naja, Sie müssen sich angucken, ist zu klein jetzt, unsere Mitarbeiter in Griechenland, die haben sich vorgenommen, die ganze Bibel zu verfilmen. Und sie haben also dann im ersten Buch Mose natürlich angefangen mit der Schöpfung. Im Moment sind sie so in der Richterzeit oder vielleicht sind sie auch schon bei David angekommen und sie wollen weitermachen bis in die Offenbarung. Und sie hören ganz tolle Reaktionen sowohl von Kindern als auch von Eltern. Und das ist mehr oder weniger in jedem Jahr, in jedem Land in Europa. Und wir hatten gerade jetzt kürzlich überlegt, was aus dieser Corona-Zeit wir ja vielleicht auch weitermachen wollen. Und ich denke, dazu gehören auf jeden Fall auch Videos. Und mir besonders liegt es auf dem Herzen, Videos für gläubige Kinder zu produzieren. Wenn ich so in die Bibel hineingucke, dann habe ich den Eindruck, Apostelgeschichte etwa, Evangelisation geht eigentlich immer so von Mensch zu Mensch. Und ich glaube, das sollte auch hauptsächlich so geschehen. Welches Kind, das überhaupt gar kein Interesse an Gott hat, guckt sich ein evangelistisches Video an. Also von alleine ist da kaum Interesse. Aber wenn es um die Weiterführung Gläubiger geht, wie geschieht das im Neuen Testament? Hauptsächlich, Paulus schrieb Briefe. Das sind Medien. Schon im Neuen Testament. Und deshalb glaube ich, gläubige Kinder können wir sehr gut auch durch Videos und Medien erreichen. Unsere Freunde in Irland, KIB-Mitarbeiter, die haben schon angefangen, so ganz kurze, im Handyformat, 2-Minuten-Videos, wo sie jeweils einen einzigen Aspekt biblischer Lehre zum Beispiel beleuchten. Gott ist ewig. 1,5 bis 2 Minuten, das ist ja schon eine Kunst, ja? Und dann kommt der nächste Aspekt und so haben sie schon eine ganze Reihe produziert. Und ich denke, sowas für Kinder, das wäre noch mein Traum. Sie können ja dafür beten, dass der Wirklichkeit wird. Einen anderen Traum, den ich jetzt besonders für dieses Jahr habe, in der Hoffnung, dass die Erleichterungen bis Weihnachten fortbestehen, dass wir die Zeit vor Weihnachten, die überall in Europa wie eine offene Tür noch ist, selbst in muslimischen Ländern, die feiern ja zum Teil auch Weihnachten, die wissen gar nicht, warum sie Weihnachten feiern, aber irgendwie ist das ein schönes Fest und sie feiern Weihnachten. Und da gibt es eine solch große Offenheit für das Evangelium. Und mein Wunsch ist, dass wir ganz, ganz viele Christen schulen und ihnen dabei das Programm eines für ein Weihnachtstreff so quasi demonstrieren und ihnen alle Materialien dafür geben, dass sie nur noch loslegen müssen. Und wenn das gelingt, mit vielen Gemeinden in Deutschland und Europa zusammen, dann sollten wir Hunderttausende von Kindern ganz leicht erreichen können. Vielleicht können Sie dafür beten. Mein Ziel war schon letztes Jahr 2.500 Kindertreffs, aber das ist gründlich daneben gegangen, aus den bekannten Gründen. Wir haben nicht mal 1.000 Kindertreffs gehabt in Europa, deutlich unter 1.000, ein paar hundert. Und ja, vielleicht ist es dieses Jahr wieder möglich. Wie gesagt, sowas geht fast nur von Angesicht zu Angesicht. Und deshalb, ich sage immer, die Politiker, die sagen immer, impfen, impfen, impfen. Und ich sage unseren Mitarbeitern, schulen, schulen, schulen. Das ist das Rezept für diese Weihnachtstreffs und dann hoffentlich, dass viele Einzelne sie auch durchführen. Also, dafür könnt ihr beten. So, und alles Weitere könnt ihr hier lesen. Und die liegen dann, alles, was da auf dem Tisch ist, ist also kostenlos. Ja, bevor wir jetzt zur Predigt kommen, lasst uns vielleicht noch einmal stille werden. Lieber Vater, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du ein Gott bist, der wirkt, der in unserer Welt wirkt, der sich durch nichts hindern lässt. Und du willst auch jetzt hier in diesem Gottesdienst wirken. Und wir bitten dich, dass du das durch deinen Heiligen Geist tust. Amen. Den Predigttext haben wir im Grunde vorhin schon gehört in der Schriftlesung. Das ist nämlich Psalm 46. Und dieser Psalm beschreibt vielleicht das, was wir in einer Zeit wie dieser am allermeisten brauchen. Zuversicht und Stärke. Und zwar eine solche, die nicht gleich davongespült wird, wenn die nächste Welle kommt oder die nächste Krise. Was ist das Besondere an der Zuversicht, die hier geschildert wird? Und wie bekomme ich sie und wie behalte ich sie dann auch? Darauf antwortet der Psalm und er deckt dabei ein erstaunliches Spektrum an ganz verschiedenen Situationen ab, die uns Besorgnis, die Besorgnis wecken oder uns Angst machen können. Ich habe diesen Psalm jetzt einmal in 5 Abschnitte eingeteilt, 5 Punkte also. Es beginnt mit einem grandiosen Eingangsstatement. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Seht ihr das schon? Was so einzigartig an der christlichen Zuversicht ist? Sie ruht nicht auf irgendetwas, was es auch in dieser Welt gibt. Hier werden nicht Menschen genannt, weder wir selbst noch andere. Unsere Zuversicht ruht nicht auf Impfstoffen oder der Aussicht auf Maskenfreiheit. Unsere Zuversicht ruht auch nicht auf Berufsperspektiven oder Geldanlagen oder einer Klimawende. Wir Christen sind nicht dann zuversichtlich, wenn wir diese Dinge haben. Und wenn wir sie nicht haben, müssen wir weder aggressiv noch depressiv werden. Der Inhalt unserer Zuversicht ist nichts Innerweltliches. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Größer geht's nicht. Besser auch nicht. Er ist eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Hier ist nicht von theoretischen Nöten die Rede, die vielleicht uns treffen könnten. Hier ist von Nöten die Rede, die uns tatsächlich getroffen haben, wie jetzt so eine Epidemie oder ein persönlicher Schlag im Leben. Wie macht Gott uns dann zuversichtlich und stark? Er zieht sich nicht zurück, gerade dann, wenn wir ihn brauchen. Er ist uns gerade dann eine echte und wirksame und beständige Hilfe. Er schenkt mir gerade dann ein stärkendes Wort, richtet mich gerade dann innerlich auf, hilft mir auch in vielen äußerlichen Dingen. Ich weiß nicht, ob das an meinem Beruf liegt, aber ich komme ständig in Situationen, wo ich genau dies brauche. Das ist das Eingangsstatement. Und jetzt wird dieses Statement gleichsam ins Extreme gezogen, nach dem Motto, naja, das kann ja jeder sagen, aber was, wenn wirklich der Worst Case, der schlimmste denkbare Fall eintritt, ist Gott dann auch noch unsere Zuversicht? Fürchten wir uns auch dann nicht? Jetzt kommt zweitens ein Blick auf das, was wirklich Angst machen kann. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Das könnte man jetzt buchstäblich verstehen, aber vielleicht ist das auch symbolische Sprache, was das Ganze noch dramatischer und vor allen Dingen noch näher erscheinen lässt. Berge, das sind in der Bibel oft Großmächte. Auch Großbanken, Großkonzerne könnten wir dazu zählen. Was, wenn Regierungen kollabieren oder stabile Wirtschaftsunternehmen untergehen? Berge, das sind auch Institutionen wie die Kirchen, auch die großen Kirchen. Oder so Dinge wie Ehe und Familie. Was, wenn sich eins nach dem anderen auflöst, wenn man das Gefühl hat, nichts hält mehr? Oder es ist nicht nur ein Gefühl, es ist tatsächlich so. Das Meer meint oft das Völkermeer. Was, wenn die Völker wüten und wallen? Wenn die Wut in den Gesellschaften überhand nimmt, wenn die Menschen unregierbar werden? Was, wenn der Hass sich gegen jeden richtet, der ein bisschen anders denkt? Vielleicht besonders gegen alles Christliche? Von einem neuen, noch aggressiveren Virus will ich gar nicht erst reden. Es gibt unendlich viele Dinge, die uns tatsächlich und begründet Angst machen können und es ja auch tun. Und doch steht hier, die Gemeinde fürchtet sich auch dann in solchen Extremfällen nicht. Ja, wie ist denn das möglich? Das ist nur möglich, weil, wie wir eben gesehen haben, Gott nicht Teil dieser Welt ist. Was immer hier untergehen, was immer hier zusammenbrechen mag, Gott kann und wird niemals mit untergehen, weil er nicht Teil dieser Welt ist. Teil dessen ist, was untergehen kann. Eine Zuversicht, die an Irdisches geknüpft ist, ob das jetzt Dinge sind oder Menschen sind oder Lebenskonzepte sind, die können untergehen. Und die Zuversicht, die sich darauf richtet, kann auch mit untergehen. Christliche Zuversicht hat einen Inhalt, der nicht von dieser Welt ist und deshalb nicht untergehen kann, egal was hier zusammenbricht. Aber dafür muss auch tatsächlich und am Ende allein Gott deine Zuversicht sein? Ist er das? Gott ist unsere Zuversicht, Gott will unsere Zuversicht sein inmitten aller nur denkbaren Bedrohungen. Und jetzt geht's weiter, drittens, mit einem Blick auf das, was uns dann konkret erfreuen kann und wird. Im schönsten Lutherdeutsch steht jetzt hier: Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen. Darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Schon möchte ich hinzufügen. Wenn Gott unsere Zuversicht ist, dann haben wir geheime Brünnlein, verborgene Lebensquellen, die lassen uns innerlich gefestigt bleiben. Ich denke, Luther hat sicherlich die Städte seiner Zeit vor Augen. Es war ja ein Albtraum jeder antiken und auch mittelalterlichen Stadt, dass ihr mitten in der Bedrohung, in einer Belagerung etwa das Wasser ausging. Und darum hat man an vielen Stellen in der Stadt Brunnen gegraben. Zürich ist so ein schönes Beispiel. 300 Brunnen allein in der Altstadt. Und jeder einzelne ist an Quellwasser angeschlossen. Und die sind bis heute nicht versiegt. Und unser Text sagt, so ähnlich macht es Gott. Wo immer er eine Gemeinde hinsetzt, da gibt er ihr auch einen Brunnen mit Anschluss an Gottes Lebensquellen. Gottes Gnade ist so eine Quelle, die mir Vergebung zuspricht, sodass ich wieder neu anfangen kann, wenn ich schuldig wurde, oder die mir Kraft gibt, durchzuhalten. Gottes Wort ist so eine Quelle, das mir Licht gibt, wenn ich einen Weg im Umgang mit der Krise suche. Vor allem Christus selbst ist meine Lebensquelle. In ihm gibt Gott mir alles, was ich in meinem Leben und für meinen Dienst hier auf Erden brauche. Kürzlich mache ich morgens in meinem Büro mein Laptop auf, lese eine der E-Mails und denke fast buchstäblich, jetzt geht die Welt unter. Jetzt bin ich am Ende. Ich hatte nur wenige Minuten später eine Andacht über Zoom zu halten. Ich konnte fast nicht reden. Wenn Gottes Gnade in den darauffolgenden Tagen und Wochen mir nicht Kraft gegeben hätte, ich glaube, ich wäre verzweifelt. Ich kann Ihnen das jetzt nicht näher beschreiben, worum es da ging, aber das will ich bezeugen, wie Gott mir dann so ja, von Tag zu Tag mehr neue Zuversicht schenkte. Und ich etwa so dachte, warte mal ab, Gott macht noch was Gutes draus. Inzwischen sind so ein paar Monate vergangen und ich kann sagen, er hat bereits angefangen. Wir müssen nie Angst haben, dass Gottes Brunnen mal leer sind. Das Wasser in diesen Brunnen entspringt ja in der Ewigkeit, in Gott selbst. Und es steht uns, seinen Kindern, zur Verfügung. Wenn man darüber nachdenkt, das ist eigentlich etwas fast Unbegreifliches. Wir sind hier total auf der Erde und haben Anschluss an Brunnen, die in der Ewigkeit entspringen. Stellen Sie sich das mal vor. Das ist was ganz Großartiges. Trinkt aus diesen Quellen. Trinkt aus diesen Quellen. Aber es kommt noch besser. Was die Stadt der gläubigen Gemeinde zusätzlich aufrichtet, Gott ist bei ihr drinnen. Wann immer Gott Verzagte ermutigen will, das ist sein Standardmutmacher. nämlich die Verheißung seiner Gegenwart. Als Josua die Nerven flatterten angesichts der Riesenaufgabe, die er nach dem Tod Moses übernehmen sollte, was sagt Gott ihm da? Wir benutzen den Vers noch heute, um andere zu ermutigen, ja? Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen, entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, mit dir, in allem, was du tun wirst. Oder als einem ängstlichen Gideon Herz und Hose schlotterten, wie ermutigt Gott ihn? Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein. Wenn David durch tiefe Lebenskrisen ging, was war seine Erfahrung? Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Als die Jünger unmittelbar vor der Himmelfahrt ihren Herrn endgültig loslassen mussten, wie stärkt Jesus sie und auch uns? Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Hört das auch ganz persönlich für die Situation, in der ihr jetzt gerade seid. Ich bin auch bei dir, jetzt. Gott ist bei ihr drinnen. In der Stadt Gottes bin ich geborgen. In der Stadt Gottes pflegt er meine verletzte Seele. In der Stadt Gottes bin ich ewig sicher. In ihr sage ich, Gott ist meine Zuversicht und Stärke. Die Frage aller Fragen lautet darum, bist du in der Stadt Gottes? Wir sollten eine verzagte Welt einladen, in die Stadt Gottes hineinzukommen. Christus ist der Zugang. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das heißt, alles, was er braucht. Gott ist unsere Zuversicht, wenn die Welt untergeht, in den schlimmsten Krisen. Gott ist unsere Zuversicht, weil er bei uns ist. Und nun, viertens, ein Blick auf das, was kommen wird. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Es kommt der Tag, da spricht Gott ein Machtwort gegen alle, die sich gegen Gott auflehnen oder seine Ordnungen ablehnen. Und die drei Verben, die hier stehen, die beschreiben sehr genau, was mit Gottes Gegnern passiert. Sie werden verzagen, fallen, vergehen. Das ist zunächst der Gemeinde zur Ermutigung gesagt, gerade wenn eine Gesellschaft sich ihr gegenüber zunehmend feindlich oder sie sogar verfolgt, zunehmend feindlich verhält oder sie sogar verfolgt. Und wer das mal bei uns erleben will, in unserer Gesellschaft heute, der muss ja nur mal öffentlich sagen, was die Bibel zur Identität, auch zur Geschlechteridentität eines Menschen sagt. Manche Gemeinden trauen sich schon gar nicht mehr, sie verlässt schon der Mut, Licht zu sein oder Orientierung zu geben. In diese besondere Art der Niedergeschlagenheit, vielleicht sogar der Angst hinein, erinnert uns Gott, er kann jederzeit ein Machtwort sprechen und er wird es am Ende auch tun. Eins meiner Lieblingskapitel in der Bibel ist Offenbarung 19. Da erscheint Christus auf einem weißen Pferd, vor der Gesamtheit der gegen ihn versammelten Mächte und wie diese Mächte, die Mächte dieser Welt, so zum letzten gemeinsamen und wie sie hoffen, endgültigen Schlag gegen Christus ausholen wollen, da spricht er ein Wort. Mehr nicht. Er spricht nur ein Wort und seine versammelten Feinde verzagen, fallen, vergehen. Ein Wörtlein wird sie fällen. Auch wenn wir angefeindet werden, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Und dieser Satz ist denen zur Warnung gesagt, die meinen, das Wort Gottes kritisieren oder verdrehen zu können oder so zu interpretieren, wie es ihnen gefällt. Das letzte Wort spricht er. Und dann wird auch der Stolzeste verzagen und der Mächtigste fallen und jeder Widerstand auf Erden vergehen. Warum haben die Gegner Christi keine Chance? Und was soll die Gemeinde nie vergessen, wenn sie in unserer Zeit zunehmender Anfeindung und Isolation mutig und fest bleiben will? Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Seht, der Herr Zebaoth ist nicht irgendwer. Der Herr Zebaoth, das ist der Herr, auf dessen Wort sämtliche Engelheere hören. Der ist mit seiner Gemeinde. Dieser Gott ist unsere Zuversicht. Und das sehen wir uns zum Schluss gleichsam als Krönung noch etwas genauer an. Fünftens, ein Blick auf den, der Gott ist. Kommt her! Und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht und Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Streit beginnen kann jeder. Frieden herstellen ist oft schwer. Sehr schwierig, manchmal unmöglich. Manche kennen das aus der eigenen Familie, aus der Gemeinde. Auch in einem Missionswerk machen wir diese Erfahrung. Ein Streit kann oft über Jahre und Jahrzehnte gehen. In unserem Vers wird auf die Ebene der Völker geblickt. Manchmal reicht ein Funke und schon ist Krieg. Aber jetzt wird hier gleichsam der Vorhang etwas zur Seite gezogen, damit wir erkennen, was in der Tagesschau nie vorkommt. Nämlich, Gott steuert die Kriege der Menschen, gemeint ist, dem Ende entgegen. Deshalb ist von der Zerstörung der Waffen hier die Rede. Warum hören Kriege in der Welt überhaupt irgendwann mal auf? Weil die Menschen plötzlich friedlich geworden sind? Weil sie plötzlich anfangen, ihre Feinde zu lieben? Gewiss nicht. Gott bringt Kriege zum Schweigen. So könnte man übersetzen. Er benutzt dazu in der Regel Zweitursachen. Die kommen dann in den Nachrichten vor. Als wir kürzlich diesen Krieg zwischen Israel und der Hamas hatten, da hörte man das in den Nachrichten, wie die Ägypter auf die eine Seite Druck ausübten, die Amerikaner auf die andere Seite. Das sind die Zweitursachen. Der eigentliche Regent im Hintergrund, der diesen Krieg zum Schweigen gebracht hat, ist Gott. Johannes durfte einmal einen Blick in den himmlischen Thronsaal werfen. Und was er da sah, das gehört für mich, gerade jetzt auch in der Corona-Krise, mit zum Schönsten in der Bibel. Da steht, und auf dem Thron saß einer. Wenn Menschen sich überhaupt einen Thron im Himmel vorstellen, dann einen solchen, der leer ist. Was die Bibel uns durchgängig bezeugt, auch hier in Psalm 46, Gott regiert. Wer in diesen Tagen zuversichtlich werden und bleiben will, muss nur buchstäblich tun, was hier steht. Kommt, schaut die Werke des Herrn. Kommt und schaut, wie er regiert. Ich weiß nicht, wie oft ich das in den letzten Monaten, im letzten Jahr mir selber und auch unseren Mitarbeitern gesagt habe, jedes Virus ist genau an dem Ort, wo Gott es haben will. Wenn auch nur ein Virus an einem Ort wäre, wo Gott ihn eigentlich gar nicht haben wollte, dann hätte er die Kontrolle in dieser Welt verloren. Dann hätte er aufgehört, Gott zu sein. Er ist aber Gott. Und darum geschieht vom Kleinsten bis zum Größten letztlich alles so, wie er es anordnet. Und weil sein Thron im Himmel ist, also fernab von allem Bösen, darum ist Gottes Regierung niemals eine schlechte oder tyrannische, sondern eine heilige Regierung. Und das heißt, es ist sowohl eine weise und gerechte, als auch eine gütige und barmherzige Regierung. Jemand hat es mal so ausgedrückt: Der Gott, der die Galaxien gemacht hat, kennt die Haare auf deinem Kopf, die Ängste deines Herzens, die Ereignisse in deinem Leben und jedes noch so kleine Detail deiner Zukunft. Die Welt lehnt diesen Gedanken ab. Die Gemeinde aber wird aufgefordert: Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist die erste, einzige Stelle in diesem Psalm, wo Gott uns direkt anredet. Seid stille. Hört auf, aufgeregt hin und her zu laufen und euch ständig Sorgen. Seid doch mal stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Gott hat bei allem, was er tut, immer zwei Ziele vor Augen. Und er lässt diese zwei Dinge nie auseinanderfallen. Er verfolgt sie immer gleichzeitig. Das eine ist seine Ehre. Und das zweite, das Beste seiner Gemeinde. Bei allem, was er tut, hat er die zwei Dinge im Blick. Und wie gesagt, er lässt die nie auseinanderfallen. Und das sehen wir jetzt auch ganz schön hier. Zuerst, ich will der Höchste sein unter den Heiden, da geht es um seine Ehre. Er ist ja der Höchste, aber er will als solcher auch von der ungläubigen Welt erkannt werden. Und darum darf die Gemeinde sich nicht ängstlich verstecken, sondern muss auch in unserer Zeit das Evangelium fröhlich verkündigen. Christus ist gestorben und auferstanden. Und wisst ihr, was diesen Satz, der ist ja schon schön, ja? Aber wisst ihr, was diesen Satz zum Evangelium macht? Vielleicht sollte ich sagen, die zwei besten Worte im Neuen Testament. Für dich. Damit wird es gute Nachricht. Christus ist gestorben und auferstanden für dich. Nimm das im Glauben an. So kommst du in die Stadt Gottes hinein. Seht, Gott ist heilig, die Stadt ist heilig. Wir haben eben von den heiligen Wohnungen des Höchsten gesprochen. Wir sind nicht heilig, das ist unser Problem. Wir sind Sünder. Und deshalb brauchen wir, und das ist die gute Nachricht, den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Geben wir ja nicht verzagt auf, das weiter zu sagen. Unser Vers ist eine super Verheißung für Verkündigung und Mission, weil es Gottes Entschluss ist, als der Höchste unter den Heiden erkannt zu werden, dürfen wir uns darauf verlassen, während wir das Evangelium verkündigen, öffnet er auch in unserer Zeit Menschen die Augen durch seinen Heiligen Geist. Und deshalb ist Gott unsere Zuversicht auch im Dienst für ihn. Das war das erste Ziel, dass Gott bei allem Regieren hat seine Ehre. Und das zweite, das Beste für seine Kinder. Und darum wird die Wahrheit aus Vers 8 hier wiederholt. Der einzige Satz, der zweimal in diesem Psalm vorkommt und der im Grunde den ganzen Psalm zusammenfasst. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. An diesem Satz hängt im Grunde der ganze Psalm. An diesem Satz hängt dieser grandiose Anfang. Gott ist unsere Zuversicht. Wann ist er unsere Zuversicht? Wenn der Herr Zebaoth mit uns ist. Und wenn der Gott Jakobs unser Schutz ist. Der Gott Jakobs, das ist der Bundesgott. Ja, das ist der, der mit dem Volk Israel einen Bund gemacht hat. Neutestamentlich gesprochen, wenn der Gott Christi, der in Christus mit uns einen Bund gemacht hat, wenn der bei uns ist, warum sollten wir dann nicht zuversichtlich sein? Können Sie mir mal einen Grund nennen, verzagt zu sein? Wenn der Gott, der alle Macht hat, mit uns ist und wenn der Gott, der in Christus einen ewigen Bund mit uns geschlossen hat, mit uns unser Schutz ist, dann gibt es überhaupt keinen Grund, verzagt zu sein. Daran hängt's. Dann können wir sagen, Gott ist unsere Zuversicht. Was ist das Besondere an der christlichen Zuversicht und Stärke? Ihr Inhalt ist nicht etwas Innerweltliches, es ist der Herr Zebaoth. Mag auch alles gegen uns wüten, mögen alle guten Ordnungen Gottes wanken, Gott ist eine feste Burg. Und wenn dir doch mal der Mut entfallen sollte, dann sieh auf diesen Gott, der regiert und der alles unter Kontrolle hat. Und dann sagst dir selber immer neu zu, Gott ist meine Zuversicht und Stärke. Amen. Ja, und darum singen wir das jetzt auch. 311. Ein feste Burg ist unser Gott. Das Lied, das Luther direkt im Blick auf diesen Psalm gedichtet hat. 311, 1 bis 4.
Jesus Christ, dir Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wär und Wald uns
Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir ganz herzlich, dass du eine feste Burg bist, dass du ein Felsen bist, der nicht bricht, dass du verlässlich bist und treu und dass du mit all deinen Eigenschaften dich uns zugewandt hast, deiner Gemeinde. Herr, wir danken dir dafür, dass du das alles für uns bist und darum unsere Zuversicht und Stärke. Herr, du siehst, in welchen Situationen jeder Einzelne jetzt gerade auch persönlich steckt, an welchen Dingen er knabbert, wo es schwer fällt, dir zu vertrauen. Richte durch dein Wort unseren Blick auf dich. Und dann tu dieses Wunder in uns durch deinen Heiligen Geist. Schenke und stärke uns Glauben, Vertrauen zu dir, dem allmächtigen Gott. Vater, und wir bitten dich, dass du auch denen, die du mit Verantwortung in dieser Welt ausgerüstet hast, die Kraft gibst, die sie brauchen, die Weisheit, aber doch auch den Blick auf dich. Lass doch auch sie gerade jetzt erkennen, wie wenig sie selber können, wie wenig sie wissen, dass sie ohne dich völlig hilflos und machtlos sind. Gib, dass sie nach dir fragen und gib deiner Gemeinde, dass sie doch den Weg weist, dass sie ein Zeugnis ist in dieser Welt und gerade in dieser Zeit. Herr, wir bitten dich, dass du deine Gemeinde bewahrst vor Anfechtungen in der Mutlosigkeit. Gib, dass sie nicht ängstlich schweigt. Gib ihr Weisheit, aber gib ihr auch Zuversicht und Stärke. Herr, wir bitten dich für alle Kranken, für alle Traurigen, für alle, die vielleicht auch jetzt gerne hier wären, aber es nicht mehr können oder diesen Gottesdienst auf andere Weise anhören. Herr, schenk doch, dass ein Strahl deiner Hoffnung in ihre Situation hineinfällt. Richte auch sie auf, richte auch ihren Blick auf dich. Besonders bitten wir dich immer für die, die auf dem Sterbebett liegen, die nicht mehr viel Zeit haben. Wenn sie dich kennen, wenn sie deine Kinder sind, dann lass sie sich freuen auf die Ewigkeit, auf den Himmel. Und wenn sie noch nicht deine Kinder sind, dann gib ihnen doch noch die Möglichkeit der Umkehr. Und du weißt auch, wen wir ganz persönlich da vor Augen haben und für wen wir vielleicht schon lange beten. Und so erhöre uns nun auch, wenn wir gemeinsam vor dich treten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt gibt es noch ein paar Abkündigungen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Buskis, für die Mutmachpredigt. Gott ist meine Zuversicht und Stärke. Vielen Dank. Wir möchten Sie auch herzlich einladen zum Gottesdienst nächsten Sonntag, am 4. Juli. Kurt Schneck wird bei uns sein. Er war ja der Leiter von Schloss Klaus und den Fackelträgern und er hält eine Bibelwoche bei uns. Gleich in dieser Woche haben wir auch einen Gast. Dr. Christoph Wassermann wird bei uns sein, vom Dienstag bis zum Donnerstag. Da sind Sie auch herzlich dazu eingeladen. Er hält am Dienstag bis Donnerstag die Bibelarbeiten morgens um 9.45 Uhr und er hält auch Missionsvorträge am Dienstag und Mittwochabend um 19 Uhr. Herzliche Einladung. Dr. Christoph Wassermann ist der Missionsleiter der Aktionsgemeinschaft Ost-West-Dienste, arbeitet unter Muslimen. Dann noch eine Vorschau auf nächstes Jahr. Am 20. Januar haben wir hier Tag der offenen Tür. Letztes Jahr, 2020, hatten wir ja doppelten Geburtstag. 120 Jahre Waldhotel und 70 Jahre Tannenhöhe. Dieses Fest wird nachgefeiert am 20. Januar. Und es gibt auch schon Kärtchen dafür. Sie können sich am Empfang welche mitnehmen. Zum Opfer werden Sie etwas sagen, Herr Buskis, und dann bitten wir um den Segen. Danke.
Zuerst mal möchte ich ganz herzlich danken, dass Sie immer so reichlich einlegen. Das ist wirklich sehr, sehr schön und ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ich habe eigentlich in den letzten Jahren immer dasselbe Anliegen, weil wir in jedem Monat vor der gleichen Herausforderung stehen. Wir haben in Europa etwa 600 Mitarbeiter insgesamt, West und Ost, und etwa 300 davon, die brauchen jeden Monat Unterstützung, vor allem in Mittel- und ganz besonders eben in Osteuropa und Zentralasien. Und wir brauchen jeden Monat etwa so 55.000 Euro. Da können Sie sich vorstellen, das ist eine ziemliche Summe. Und wir sind schon immer froh, wenn wir für diesen Monat alles haben und schon ein bisschen für nächsten Monat. Das ist oft spannend. Manchmal haben wir sogar für 2-3 Monate im Voraus, manchmal ist Gott da ganz großzügig, aber es ist jedes Jahr neu eine Herausforderung und darum ist das auch mein Anliegen. Wir nennen dieses Projekt, so machen wir es bekannt, FINK, Finanziere Kindermissionare. Ja, und der FINK ist ja ein Vogel, der bleibt im Winter, der geht nicht in den Süden oder so und so ist das auch. Wir haben überwiegend einheimische Kindermissionare. Egal wie die Situation in dem Land ist, die gehen nicht weg, die kann man auch nicht rausschmeißen, weil sie eben Einheimische sind. Die kennen auch die Sprache, die kennen auch die Kultur, darum sind das immer die besten Missionare, wenn sie aus dem Land selber kommen, aber wenn sie so an Usbekistan und Tadschikistan und auch Russland und Ukraine, wo wir sehr große Teams haben, also deutlich über 50 Mitarbeiter, und die müssen wir jeden Monat unterstützen. Aber die erreichen auch wirklich viele Kinder, viel, viel mehr, als wir hier in Westeuropa erreichen können. Und darum ist das auch eine gute Investition. Und ganz herzlichen Dank für alles, was Sie da zusammenlegen. So, und jetzt wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag.